Radio SRF. Echo der Zeit. Ein Schrittchen weiter, das ist man seit heute im Atomstreit mit dem Iran. Wir haben die Ergebnisse der Verhandlungen in Genf. Ein Schrittchen weiter, vielleicht und vorläufig, das sind die USA im Budgetstreit. Der Senat soll sich auf einen Kompromiss geeinigt haben. Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Washington und mit dem Seelsorger der US-Senatoren.
Have mercy upon us, O God, and save us from the madness.
Rette uns vor dem Wahnsinn. Und 5 Jahre nach ihrer Rettung vor dem Kollaps, wie sicher ist die UBS?
Wenn man eine UBS mit einem großen Investmentbanking vor sich hat, dann ist das etwa zu vergleichen mit der Konstruktion eines Flugzeuges, in das ich mich selbst nie hineinsetzen würde.
Sagt der Bankenprofessor. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Vor einer knappen Stunde ist in Genf die jüngste Runde in den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm zu Ende gegangen. Der Iran hat den 5 UNO-Vetomächten und Deutschland einen 3-Stufen-Plan vorgelegt, um den Verhandlungsprozess wieder in Gang zu bringen. Fredrik Steiger, Sie beobachten für uns diese Verhandlungen. Worauf hat man sich in Genf geeinigt?
Im Wesentlichen darauf, dass man weiter diskutieren will, und zwar zügig, sofort sollen nun auf technischer Ebene Verhandlungen geführt werden, zwischen Atomexperten, zwischen Sanktionsexperten, und dann bereits im November will man sich wieder auf politischer Ebene treffen. Das klingt allerdings nach relativ wenig, aber bemerkenswert ist doch zweierlei. Erstens, dass die beiden Verhandlungsführer, der iranische Außenminister Zarif und Catherine Ashton, die die Verhandlungen auf Seiten der Weltgemeinschaft führt, sehr positiv gestimmt waren soeben und dass erstmals eine gemeinsame Erklärung zustande kam nach den Verhandlungen. Und man ist sich offenbar einig, dass man in der Tat über den iranischen 3-Stufen-Plan nun weiterreden will.
Das heißt aber auch, eine Lösung in Atomstreit hat man noch nicht gefunden.
Nein, das hat man ganz gewiss noch nicht. Das war auch nicht zu erwarten in einem derart verfahrenen Konflikt. Außerdem wurde auch verschwiegen, was denn genau in diesem iranischen 3-Punkte-Plan tatsächlich steht. Und das scheint einem iranischen Wunsch zu entsprechen. Man will nämlich nicht den iranischen Hardlinern Munition liefern, indem man bereits über mögliche Zugeständnisse des Iran spricht, bevor Gegenleistungen bei den Sanktionen vorliegen.
Jetzt hat man sich offenbar darauf geeinigt, weiter zu verhandeln. Wann geht's denn weiter?
Es geht sehr rasch weiter, und zwar wird man eben, wie gesagt, über den 3-Stufen-Plan reden. Der Iran hat immerhin angedeutet, worum es da gehen könnte. Und zwar zum einen, dass das Land bereit sein könnte, mehr Raum zu geben für internationale Inspektionen, auch für spontane, unangekündigte Inspektionen. Das würde mehr Transparenz schaffen. Und dass man über die Urananreicherung reden könnte. Nicht darüber, ob der Iran überhaupt noch Uran anreichen darf, aber wie viel beispielsweise, mit wie vielen Zentrifugen. Und in diesen beiden Punkten sind Kompromisse zumindest denkbar.
Besten Dank, Fredrik Steiger. Er ist unser Experte für Sicherheitspolitik. Die weiteren Nachrichten des Tages hat jetzt Jonas Bischoff.
Im Budgetstreit in den USA deutet sich eine Lösung an. Die Demokraten und Republikaner im Senat hätten sich darauf geeinigt, die Schuldengrenze anzuheben. Zudem soll auch die Verwaltung wieder geöffnet werden. Das berichten mehrere US-Medien. Sie berufen sich dabei auf Kongressmitglieder in Washington. Über das entsprechende Gesetz soll noch heute Abend sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat abgestimmt werden, hieß es weiter. Die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen kommt voran. Mitarbeiter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, haben inzwischen 11 Standorte überprüft. An 6 Orten hätten sie wichtige Teile der Ausrüstung unschädlich gemacht, teilte die OPCW mit. Außerdem seien einige Waffen zerstört worden. Syrien ist seit Anfang Woche offiziell Mitglied der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Das Land hat damit zugestimmt, dass sein gesamtes Arsenal an Chemiewaffen zerstört wird. Bei Steuerdelikten leistet die Schweiz auch weiterhin keine Amtshilfe an andere Länder, wenn das Gesuch auf gestohlenen Daten basiert. So will es der Bundesrat. Zudem sollen Steuersünder nicht mehr in jedem Fall vorgängig informiert werden, wenn Daten über sie an andere Staaten übermittelt werden. Auf diesen Entscheid reagieren die Bundesratsparteien mehrheitlich positiv, sie verlangen aber Nachbesserungen. Das Kernkraftwerk Betznau im Kanton Aargau wird mit einem weiteren Notstromsystem ausgerüstet. Es handelt sich um 4 große Dieselaggregate in 2 unterschiedlichen Gebäuden. Die Kosten belaufen sich auf rund 500 Millionen Franken. In zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen werden weitere rund 200 Millionen investiert. Bei der Planung dieses 5. Notstromsystems wurde laut den Verantwortlichen des KKW Betznau insbesondere auch die Erdbebensicherheit großgeschrieben nach der Katastrophe in Fukushima. Die EU-Kommission hält es für sinnvoll, die Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei fortzusetzen, auch wenn die Menschenrechtslage dort zu Kritik Anlass gebe. Die Europäische Union müsse ihr Engagement in den Gesprächen verstärken, sagte EU-Erweiterungskommissar Stefan Füller vor dem Europäischen Parlament. Nur bei Verhandlungen bestehe die Chance, die Bürgerrechte in der Türkei zu stärken. In seinem Bericht kritisierte der Erweiterungskommissar das Vorgehen der türkischen Polizei im Frühsommer gegen Demonstranten. Zugleich lobte er aber die Reformen im türkischen Justizwesen, wie auch den Annäherungsprozess mit den Kurden. 2 Einrichtungen der umstrittenen Scientology-Bewegung in Frankreich müssen wegen bandenmäßigen Betrugs eine Strafe von insgesamt 600.000 Euro zahlen. Das französische Kassationsgericht in Paris hat einen Einspruch von Scientology abgewiesen. Der Anwalt der beschuldigten Scientology-Einrichtungen hatte einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit beklagt. Der Staatsanwalt hingegen hatte argumentiert, Grund für die Verurteilung seien einzig Verstöße gegen das Strafrecht. Die Scientology-Organisationen hätten Anhänger psychisch unter Druck gesetzt, um sich an ihnen zu bereichern. In Griechenland hat das Parlament die Immunität von 6 Abgeordneten der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte aufgehoben. 3 der Abgeordneten sitzen bereits seit Anfang Monat in Untersuchungshaft. Die Justiz wirft ihnen und zahlreichen anderen Mitgliedern vor, die Partei in eine kriminelle Vereinigung umgewandelt zu haben. Die Goldene Morgenröte werde verdächtigt, Menschen verletzt und erpresst zu haben, heißt es in der Anklage. Weiter geht es um Attentate, Geldwäscherei und Mord. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.982 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.357 Punkten, plus 1,3%. Der Euro wird zu einem Franken 23,65 gehandelt, der Dollar zu 91,70 Rappen. Das Wetter. In der Nacht ist es im Norden windig und vielerorts zeitweise nass. Oberhalb von 2300 bis 2600 Metern fällt Schnee. Am Donnerstag wird es zunehmend sonnig bei 15 bis 18 Grad im Norden und 21 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Eiskaltes politisches Kalkül, das jüngste Urteil gegen den prominentesten russischen Oppositionspolitiker. Gewagtes finanzielles Kalkül, die Risikomodelle der UBS 5 Jahre nach dem Beinahe-Kollaps. Dann
einfach die Quotenfrau in einem Gremium zu sein, das ist sicher nicht sehr angenehm.
In Basel ringen bürgerliche Frauen um Frauenquoten, ihre Gegner bürgerliche Frauen. Um Klimaabgaben für Flugzeuge ringt die EU, ihr Gegner der Rest der Welt. Und den Hunger will die indische Regierung niederringen. Oder doch nicht?
They have made this plan as election gimmick.
Das ist alles nur Wahlkampf, sagt der Ökonom in Delhi. Zuerst aber der Budgetstreit in Washington. Dort soll sich der Senat auf einen neuen Kompromiss geeinigt haben. Dieser soll verhindern, dass die USA in die Zahlungsunfähigkeit schlittern. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Doch vorher hören wir zum Budgetstreit eine Stimme, welche die Senatsmitglieder jeden Morgen hören, die des Pfarrers im US-Senat. Beat Holtermann.
Manchmal hilft nur noch beten.
Let us pray. Have mercy upon us, O God, and save us from the madness.
Gott, hab Gnade mit uns und rette uns vor dem Wahnsinn. Jeden Morgen, bevor der Senat seine Beratungen aufnimmt, betet der hauseigene Pfarrer Barry C. Black mit seinen 100 Senatschäfchen. Er redet den Politikern ins Gewissen.
Deliver us from the hypocrisy of attempting to sound reasonable while being unreasonable.
Befreie uns von der Scheinheiligkeit und dem Versuch, vernünftig zu tönen, obwohl wir eigentlich unvernünftig sind. Dass Pfarrer Black den Streit ums Budget und die Schulden im Morgengebet aufgreift, liege auf der Hand, sagt er in seinem Büro.
It's not a matter of deciding on the topic. I view prayer as a conversation with God and what is going on in the lives of people on Capitol Hill.
Er wähle die Themen nicht aus. Die Gebete seien Gespräche mit Gott über jene Aspekte, die die Senatoren beschäftigten. Im Moment also die aktuelle Pattsituation. Dass er Klartext redet, stört im Senat offenbar nicht.
Most of what I say can be descriptive of both sides of the aisle.
Seine Gebete seien eben nicht an eine bestimmte Partei gerichtet, erklärt Pfarrer Black.
Lord, lead them away from the unfortunate dialectic of us versus them.
Gott führe die Politiker weg von der Parteilichkeit und von der Idee wir gegen die anderen. Ob sich die Streithähne in Washington noch einigen, weiß nur Gott. Und Pfarrer Black, er ist optimistisch.
I'm sure that we will have a positive harvest.
Meine Gebete werden irgendwann Wirkung zeigen.
Amen.
Jetzt sollte man in Washington. Wie sieht es aus? Werden Pfarrer Blacks Gebete im US-Senat doch noch erhöht oder soll man sich ja auf einen neuen Kompromissvorschlag geeinigt haben?
Genau, im Moment sieht es ganz danach aus, wie wenn die Gebete erhört worden wären. Es ist noch nicht ganz offiziell, man hat es noch nicht verkündet, obwohl der Senat seit rund 10 Minuten am Tagen ist. Aber es gibt da offenbar einen Kompromiss, der sieht vor, dass man das Schuldenlimit anheben würde bis zum 7. Februar 2014 und die Bundesverwaltung, die würde ihren Betrieb wieder aufnehmen, ebenfalls für ein paar Wochen, mindestens bis 15. Januar 2014. Und zugleich würden beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner zusammensitzen und eine Lösung suchen, wie sie die Schulden abbauen und das Defizit weiter verringern könnten.
Was hieße denn dieser Kompromiss für Obamas Gesundheitsreform? Die wollten die Republikaner ja um jeden Preis zu Fall bringen.
Ja, das ist interessant. Da gibt es nur eine klitzekleine Anpassung im Kompromissvorschlag. Man hat eine Anti-Betrugsklausel eingefügt. Leute mit kleinen Einkommen müssen das belegen. Nur so sollen sie vom Staat Zuschüsse an die Krankenkasse bekommen. Das ist aber etwas, was die Demokraten auch gut finden. Und auch das Weiße Haus hat gesagt, es sei überhaupt kein Problem, wenn man das so ändert. Und wenn man denkt, dass die Republikaner am Anfang das Ende von Obamacare ja gefordert haben und danach eine ganze Reihe substanzieller Zugeständnisse, dann ist es eigentlich fast nichts jetzt. Die Strategie der Republikaner ist ganz klar gescheitert.
Nun ist es mal ein Vorschlag im Senat. Hat denn der überhaupt eine Chance im republikanisch dominierten Repräsentantenhaus?
Das ist die große Frage im Moment. Man hört, der Fraktionschef der Republikaner, John Boehner, der lege den Senatskompromiss heute noch zur Abstimmung vor. Es ist nicht ganz klar, ob er das vor dem Senat sogar tut, aus prozessualen Gründen oder erst danach. Und er würde das auch machen, wenn eine Mehrheit seiner eigenen Leute nicht unbedingt dahinter stehen. Das war ein großer Streitpunkt ja bis jetzt. Zusammen mit den Demokraten kämen die gemäßigteren Republikaner wohl auf die notwendigen 217 Stimmen, die es für eine Annahme dieses Kompromisses braucht. Und ja, wenn der Vorschlag durch den Senat käme und das Repräsentantenhaus, dann wäre die Krise sozusagen entschärft.
Da sind aber auch noch Störmanöver möglich.
Die sind immer möglich und wenn man die letzten Tage sich vor Augen führt, dann sieht man, ja, da gab es einige Überraschungen, Verzögerungen wären auch möglich. Man weiß nicht, vielleicht kommt irgendwie ein Senator noch auf die Idee, einen Filibuster zu machen oder sowas. Wir hoffen jetzt das mal nicht.
Angenommen, das Ganze scheitert doch noch und die USA schlittern in die Zahlungsunfähigkeit. Was hieße das für das Land?
Dass ab morgen dann das Finanzministerium kein neues Geld mehr aufnehmen könnte, dass es nur mit dem Geld, das es hat, arbeiten kann. 30 Milliarden US-Dollar sind das im Moment. Wie lange das reicht, ist unsicher. Es kommt zwar immer wieder neues Geld herein, aber es müssen auch Rechnungen bezahlt werden. Vermutlich reicht es noch für die Zinszahlungen der Staatsanleihen, die Ende Monat fällig werden. Aber schon am 1. November müssen rund 60 Milliarden Dollar für die AHV und andere Sozialleistungen bezahlt werden, das würde wohl dann nicht mehr reichen. Also man muss sagen, die Lichter würden nicht sofort ausgehen hier drüben, aber die Börsen würden sicher reagieren, der Dollar würde schwächeln, das Kreditrating der USA könnte ebenfalls gesenkt werden, die Zinsen würden ansteigen und das alles hätte Auswirkungen auf die US-Wirtschaft, aber vor allem eben auch auf die Weltwirtschaft. Hoffen wir, es kommt nicht so weit.
Wenn es nicht so weit kommt, hat denn das ganze Gezerre in den letzten Wochen politisch irgendwem irgendetwas gebracht?
Und muss sagen, es hat eigentlich niemanden irgendwas gebracht, denn auch mit dem Senatskompromiss, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, hat man die Lösung für die wichtigen Fragen wieder aufgeschoben, eben auf Januar, Februar nächsten Jahres. Das scheint so das Muster zu sein, und zwar seit August 2011 schon. Deadline setzen, nichts tun, dann Hektik und Panik kurz vor Ablauf dieser Deadline und dann diese Frist mit einigen kleinen Änderungen etwas weiter nach hinten schieben. Ich bin gespannt, ob der politisch gespaltene Kongress diesmal einen Ausweg aus diesem Muster findet.
Russlands derzeit bekanntester Oppositionspolitiker muss nun also doch nicht ins Gefängnis. Ein Berufungsgericht hat die unbedingte Gefängnisstrafe für Alexei Nawalny in eine bedingte umgewandelt. Ohne Begründung. Nawalny überlegt sich, das Urteil weiterzuziehen. Aus Moskau Peter Giesling.
Vordergründig ist dieses Urteil ein Erfolg für Alexei Nawalny. Er muss nun nicht ins Gefängnis. Bei genauerer Betrachtung aber muss man feststellen, dass der unbequeme Oppositionspolitiker mit der bedingt ausgesprochenen Gefängnisstrafe politisch gezielt in die Schranken gewiesen wird. Und dies war auch das Ziel des vom Kreml inszenierten Schauprozesses. Bis zu allerletzt übrigens wäre es heute denkbar gewesen, dass das Gericht in Kirov Nawalny und seinen ehemaligen Geschäftspartner direkt vom Gerichtssaal in Handschellen abführen lassen wird. Denn während der dreistündigen Berufungsverhandlung heute Vormittag hatte der vorsitzende Richter zuerst mal alle Anträge von Nawalny und dessen Verteidigern abgelehnt. Und die Staatsanwaltschaft ihrerseits, sie forderte den Richter mit Nachdruck auf, die unbedingt ausgesprochenen Gefängnisstrafen zu bestätigen. Doch dann kam es anders. Richter Pritkov wandelte, ohne dafür eine juristische Begründung zu nennen, das im Juli ausgesprochene Urteil um. Die Gefängnisstrafe werde nun unter speziellen Auflagen auf Bewährung ausgesprochen. So ist es Nawalny in den nächsten Jahren nicht erlaubt, ohne behördliche Erlaubnis seinen Wohnort Moskau zu verlassen. Zudem, als zu einer bedingten Gefängnisstrafe Verurteilter, ist er in den nächsten Jahren als Parlamentarier oder als Exekutivpolitiker nicht wählbar. Mit der bedingt ausgesprochenen Strafe werde Nawalny politisch isoliert, kritisiert heute der liberale Oppositionelle Ilja Jaschin. Und tatsächlich, nicht nur die behördlichen Auflagen schränken Nawalny ein. Das von Präsident Putin eingesetzte spezielle Ermittlungskomitee hat nämlich in jüngster Zeit noch eine ganze Reihe anderer Rechtsverfahren gegen Nawalny vorbereitet. Jederzeit kann bei entsprechendem Bedarf ein neues Verfahren gegen den Oppositionellen eröffnet werden. Es gibt kaum Zweifel, so wie das erstinstanzliche, so ist auch dieses zweitinstanzliche Urteil nicht in Kirov, sondern in Moskau, beziehungsweise in engster Absprache mit dem Kreml geschrieben worden. Dort hat man jetzt nach der Moskauer Bürgermeisterwahl der Tatsache Rechnung getragen, dass Nawalny nicht nur im Kreis der Oppositionsbewegung, sondern auch bei den gefürchteten radikalen Nationalisten, die gerade jetzt am vergangenen Wochenende wieder aufbegehrt hatten, viel Rückhalt genießt. 9 Protestkundgebungen wollte der Kreml jetzt offenbar keinen Auftrieb geben. In den letzten Tagen hatte man heftig darüber spekuliert, wie sich die Staatsmacht in Sachen Nawalny aus der politischen Klemme befreien werde. Mit einem Freispruch würde sich Präsident Putin eine Blöße geben, hieß es etwa. Wenn der prominenteste Oppositionspolitiker des Landes aber im Gefängnis lande, so könnten abermals Zehntausende aufbegehren, hieß es. Zudem, Putin werde sich keinen russischen Mandela im Gefängnis leisten wollen, insbesondere jetzt nicht vor der Austragung der Olympischen Winterspiele in Sotschi.
Peter Giesling aus Moskau. Heute vor 5 Jahren fiel die einst so stolze UBS vom Sockel. Bund und Nationalbank mussten die Großbank vor dem Kollaps retten. Seither war die Geschichte der UBS eine turbulente. Sie war geprägt vom Steuerstreit mit den USA, von einem gigantischen Händlerbetrug in London, dem Skandal um manipulierte Libor-Zinsen und jüngst vom Verdacht auf Betrügereien im Devisenhandel. Neben all diesen Skandalen hat die UBS aber auch einiges getan, um eine stabilere Bank zu werden. Jan Baumann.
Fast immer ist die UBS dabei, wenn die Banken negative Schlagzeilen schreiben. Zuletzt wieder beim Verdacht auf Devisenkursmanipulation. Schluss, aus, fertig soll es sein mit peinlichen Verfehlungen, Verwaltungsratspräsident Axel Weber an der letzten Generalversammlung.
Lassen Sie mich noch einmal eines unmissverständlich klarstellen. Meine Kollegen im Verwaltungsrat und ich haben absolut keine Toleranz für unangemessenes oder unethisches Verhalten von Mitarbeitern.
Strenge Worte und die UBS lässt Taten folgen. Die Großbank fährt heute, 5 Jahre nach ihrer Rettung durch den Staat, eine weniger riskante Strategie. Sie präsentiert sich ihren Kunden primär als solide Vermögensverwalterin. Das Investmentbanking, samt all den darin lauernden Gefahren, betreibt sie nur noch nebenbei. Und siehe da, die Bankbilanz ist halb so groß wie vor 5 Jahren. Die Risiken im Investmentbanking sind auf einen Drittel geschrumpft. Allerdings nur, wenn man die Altlasten und die nicht weitergeführten Geschäfte beiseite lässt. Bis heute nämlich bunkert die Bank beträchtliche Bestände an Ramschpapieren aus der Krisenzeit. Ganz allmählich werden die nun abgestoßen. Außerdem verfügt die Bank im Verhältnis zu den Risiken in ihren Büchern über mehr Eigenkapital. Das Sicherheitspolster für schlechte Zeiten ist dicker geworden, als es früher war. Die Aktionäre würden diese Neuausrichtung gutieren, sagt ZKB-Analyst Andreas Venditti.
Ich denke, die Investoren schätzen die neue Strategie. Sie gehen davon aus, dass es in die richtige Richtung geht, dass man sich halt im Wealth Management fokussiert und die Investmentbank mehrheitlich eigentlich als Zubringer für das Kerngeschäft sieht und dementsprechend natürlich auch Risiken der Investmentbank reduziert hat und noch weiter reduziert.
Die Investmentbank als Zubringer statt als Zugpferd also. Allerdings bleibt auch im Kerngeschäft Vermögensverwaltung viel zu tun. Stichwort unversteuerte Gelder. Künftig will die UBS von ausländischen Kunden nur noch versteuertes Vermögen annehmen. So lautet zumindest die Parole.
Bei den Altgeldern ist es je nach Land im Moment noch etwas schwierig. Aber ich denke, auch dort wird man Lösungen finden, wie man diese Gelder eigentlich in eine versteuerte Dimension transformieren kann.
Diese Umstellung auf steuerkonforme Vermögensverwaltung ist mühselig und dauert an. Schließlich ist da als weitere Reformbaustelle die Bonuspolitik. Zwar hat der Verwaltungsrat auf die Empörung wegen überrissener Boni reagiert. Die Vergütungen ans Personal wurden enger an den langfristigen Erfolg des Unternehmens geknüpft. Aber noch immer flossen letztes Jahr stolze 2,5 Milliarden Franken in den Bonuspool der UBS. Und das bei 2,5 Milliarden Konzernverlust. Umstritten ist zudem, ob das neue Vergütungssystem die richtigen Anreize setzt, ob es wirklich zu vorsichtigerem Verhalten beiträgt. Ohne Risiko auch kein Gewinn. Dieser Versuchung sind die Banker der UBS weiterhin ausgesetzt. Darum dürften sie noch öfters mahnende Worte hören vom Chef der Bank Sergio Ermotti, Ermahnungen wie diese.
Es gibt keinen Gewinn, der wichtiger ist als die Reputation der Bank und jeder Mitarbeiter ist nicht nur verantwortlich für seine eigenen Aktionen, sondern trägt auch eine Verantwortung zu überwachen, dass die Kollegen dementsprechend auch gut agieren.
Sergio Ermotti über die Unternehmenskultur, die er mit all den Maßnahmen zur Risikominderung in der UBS erreichen will. Maurice Pedagnana ist Professor für Banking und Finance an der Hochschule Luzern. Ich habe ihn gefragt, wie sicher kann ich mir als Steuerzahler sein, dass der Staat die UBS nicht nochmals retten muss?
In einer normalen Zeit kann ich davon ausgehen, dass diese Bank gut überlebt. In schwierigen Zeiten sieht es aber immer noch etwas anders aus.
Was sind schwierige Zeiten?
Die gefährlichen Zeiten sind dann vorhanden, wenn die Märkte illiquide werden. Und dann reichen die liquiden Mittel und die Eigenmittel der UBS nicht aus, um solch schwierige Zeiten zu überleben. Soweit ist die Bank noch nicht.
Aber immerhin, die UBS hat ihr Investmentbanking massiv zurückgefahren. Das macht sie doch sicherer.
Ja, das ist zweifelsohne so. Mit mehr Eigenmittel, was ich übrigens auch befürworte, wird man nicht nur beim schönen Wetter überleben, sondern die UBS wird auch schlechtes Wetter überleben. Aber wenn es darauf ankommt, einen finanziellen Hurricane zu überleben, dann muss ich sagen, dass die UBS wie auch viele andere Großbanken immer noch zu wenig ausreichend vorbereitet sind.
Und wie viel bringt da dieses im Vergleich zu ausländischen Banken hohe Eigenkapital, das auch die UBS halten muss, 19%, bringt das mehr Stabilität?
Diese 19% sind sicherlich besser, als wenn es nur 13 oder 14% sind, aber die Modelle, die dem zugrunde liegen, lassen einem eher etwas zu viel Sicherheit suggerieren, denn Eine Tatsache ist, dass insbesondere diese Modelle darauf basieren, dass die Märkte stets liquide sind. Und auf eine potenzielle Illiquidität der Geld- und Kapitalmärkte, wie das im Jahr 2008 vorgekommen ist, darauf ist eine UBS auch heute nicht vorbereitet. Sie ist zu groß, als dass sie ohne staatliche Unterstützung mit der Illiquidität der Märkte umgehen könnte.
Die UBS kämpft ja derzeit mit einigem Unerwarteten, mit diesen Skandalen, Libor und Devisenkursmanipulationen sind dabei nur zwei Stichworte. Jetzt sagt Verwaltungsratspräsident Weber, herrsche Nulltoleranz für krumme Machenschaften innerhalb der UBS. Kann er das durchsetzen?
Also sicherlich hoffe ich, dass er es durchsetzen kann, wobei ich meine Zweifel daran habe, denn Sie müssen sich vorstellen, eine Bank so groß wie eine UBS, die hat enorm viele Spielfelder, die hat vielleicht insgesamt 15.000 Stürmer, die auf 1.500 Feldern umherzurren und Tore zu schießen versuchen und gleichzeitig verfügt die Bank vielleicht über 3000 Verteidiger und gerade da ist auch eine Schwäche auszumachen. Diese Verteidiger haben neue Trainer, die haben von den Regulatoren neue Regeln bekommen, die kriegen neue Schuhe, neue Bälle, neue Standorte und unter all diesen Stürmern, die sie überwachen sollten, gibt es natürlich sehr viele, die gut und sehr gut sind, aber es gibt halt auch einige mit zweifelhaften Charakteren. Und das zu überwachen in einem Konzern mit über 60.000 Leuten, das ist eine Herkulesaufgabe. Ich muss sagen, dass es notwendig ist, von Nulltoleranz zu reden. Aber in der Tat wird es immer so sein, dass es da Leute geben wird, die mit ihrem Charakter versuchen, irgendwelche Lücken in der Überwachung, Lücken in der Kontrolle auszunutzen.
Sollte denn die UBS mehr tun, um diese wild gewordenen Stürmer sozusagen im Zaum zu halten?
Ja, da sind wir bei einem ganz schwierigen Thema. Natürlich geht es nicht nur um Risikoüberwachung, sondern es geht auch um die Unternehmenskultur. Es geht um die Risikokultur. Und aus meiner Erfahrung ist es ebenso wichtig, nebst den Methoden der Risikomessung und Kontrolle eben auch für eine bestimmte Kultur zu sorgen, um zu sehen, wie die Menschen agieren, wie deren Verhalten ist. Und ich glaube, da ist es wiederholt der Fall gewesen, gerade in einer UBS, dass man die eigene Risikokultur überschätzt hat. Das war bei Marcel Ospel der Fall, das war bei Peter Kurer der Fall, der noch zwei Wochen vor dem Rettungsunternehmen der Nationalbank und der Eidgenossenschaft gesagt hat, dass die UBS eine der am besten kapitalisierten Banken sei und dass es unter ihm gelungen sei, die UBS erfolgreich durch diese Turbulenzen zu manövrieren. Und schon zwei Wochen später war das eigentlich nichts anderes als eine amtlich gedeckte Lüge.
Müsste denn unter diesen Umständen nicht der Staat eingreifen, wenn er nicht wieder in die Bresche springen will und die Bank zwingen, sich aufzuteilen in eine Investmentbank und in eine Restbank, wie das ja auch gewisse politische Exponenten tun wollen?
Es ist sicherlich so, dass die Hauptrisiken vom Investmentbanking herkommen. Das Vermögensverwaltungsgeschäft zu steuern und zu führen ist nicht so risikobehaftet. Und vielleicht ist eine solche Trennung halt nach wie vor das Allerbeste, wenn es darum geht, den Schutz der Steuerzahler in den Vordergrund zu stellen. Ich kann nur sagen, in Kenntnis aller Konstrukte, die man vor sich hat, wenn man eine UBS oder eine andere sehr große Bank mit einem großen Investmentbanking vor sich hat, dann ist das etwa zu vergleichen mit der Konstruktion eines Flugzeuges, in das ich mich selbst nie hineinsetzen würde.
Forscher geben nicht gerne Prognosen ab, trotzdem, wie wahrscheinlich ist es, dass die Schweiz die UBS nochmals retten muss?
Also wenn wir die nächsten 50 Jahre betrachten, dann ist diese Wahrscheinlichkeit bei etwa 90%.
Maurice Peranjana ist Professor für Banking und Finance an der Hochschule Luzern. Es ist 18.29 Uhr, Sie hören Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Quoten in Basel, Klimaabgaben in der Luft und Armutsbekämpfung als Wahlvehikel in Indien. Basel-Stadt will weiblichere Verwaltungsräte. Auf mindestens einem Drittel der Verwaltungsratssitze von staatsnahen Betrieben sollen in Zukunft Frauen sitzen. Die Quote des Stadtkantons wäre ein Novum in der Schweiz. Doch nun gibt es Widerstand gegen den Beschluss des Kantonsparlaments. Weiblichen Widerstand. Gerade in Zwacker.
Vor einem Einkaufscenter in einem Basler Außenquartier. Tanja Steiner von der jungen Basler SVP sammelt Unterschriften.
Geht es gerade um das Referendum von der Geschlechterquote?
Unterschreiben gegen Geschlechterquoten.
Also es ist so, der grosse Rat von Basel-Stadt hat entschieden, dass 30% Frauen müssen im Verwaltungsrat von staatlichen Firmen sind.
Mindestens ein Drittel Frauen, mindestens ein Drittel Männer. Diese Quote hat der Basler Grosse Rat kürzlich beschlossen. Gelten soll sie für die Verwaltungsräte staatsnaher Betriebe, die Kantonalbank etwa, die Universität oder den Flughafen. Mehrheitlich für die Quote stimmte auch die Basler FDP-Fraktion, ein reines Männergremium, zum Schrecken der bürgerlichen Jungparteien, die darauf flugs das Referendum ankündigten. An vorderster Front sind es junge bürgerliche Frauen, die gegen die Quote kämpfen. Unter ihnen die 33-jährige jungfreisinnige Fabienne Bayerle, die nun ihren älteren Parteikollegen eine Lektion in Liberalismus erteilt.
Also ich bin allgemein gegen Quoten, weil ich finde, man sollte selber auswählen können, wen man einstellen möchte. Hier geht es um die Verwaltungsräte, da sollte der Grosse Rat selber entscheiden können, ohne gesetzliche Verankerung der Quoten, wen er wählen möchte oder wen sie reinwählen wollen.
Komme noch etwas hinzu. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis automatisch mehr Frauen an den Schalthebeln säßen. Dass ihre Geschlechtsgenossinnen dort derzeit kaum oder gar nicht sitzen, hänge damit zusammen, dass
da vielleicht einfach noch sehr wenig Frauen sind, die ihren Karriereweg so selber planen konnten. Und das wird sich ändern, weil man heute selber entscheiden kann, was man will. Und die Generation einfach erst nachrückt aber und noch nicht so weit ist.
Lieber noch etwas Geduld, statt jetzt eine starre Frauenquote einführen. Damit kann die freisinnige Ökonomin Nadine Gautschi, 41, gar nichts anfangen.
Das finde ich jetzt ein Argument, das ich eher erwarten würde von jemandem, der 60 oder 65 ist oder noch älter.
Warum noch 25 Jahre warten, fragt sie rhetorisch. Aus ihrer Sicht wurzelt der Antiquotenkampf ihrer jüngeren Parteikolleginnen auch in deren Alter. Mit 20 oder 30 schlage Frau sich eben noch nicht den Kopf an der gläsernen Decke an, meint Nadine Gautschi.
Schule, Uni und die ersten Jobs sind eigentlich immer sehr frauenfreundlich. Die Welt dort hat sich darauf eingestellt, dass Frauen immer besser ausgebildet werden.
Je höher die Karriereleiter aber reiche, desto dünner werde die Luft für Frauen. Nadine Gautschi selber hat es geschafft. Erst gerade wurde die freisinnige Quotenbefürworterin in den Verwaltungsrat der Basler Verkehrsbetriebe gewählt, mit den Stimmen der Linken, die gezielt eine qualifizierte Frau in ein Gremium hieven wollten, das bis heute ausschließlich Herren besetzen. Obwohl noch keine Quote gilt, jetzt muss die Ökonomin mit dem Label der Quotenfrau leben.
Ich habe eigentlich mit der Bezeichnung überhaupt kein Problem. Ich finde, obwohl ich nicht aufgrund einer Quote in dieses Gremium gewählt wurde, es gibt Frauen eine Chance zu zeigen, was sie können. Und ich bin auch ganz sicher, wenn man als Quotenfrau gewählt wird, wenn man es nicht kann, ist man ganz schnell wieder weg.
Mandat dank Quote. Für die jungfreisinnige Fabienne Bayerle ist diese Vorstellung schwer erträglich.
Einfach die Quotenfrau in einem Gremium zu sein, das ist sicher nicht sehr angenehm. Und ich denke, man hat dann diesen Stempel aufgedrückt und wird entsprechend auch behandelt.
Vor dem Einkaufscenter im Basler Außenquartier freut sich eine ältere Dame über die Unterschriftensammlung der jungen Bürgerlichen.
Was unterschreibe ich? Freiheit im Mensch.
Merci vielmals.
Scheitert das Referendum und führt Basel-Stadt die Geschlechterquote ein, steht Findungskommissionen und Wahlgremien einige Arbeit bevor. 25 Frauen müssten für die Verwaltungsräte neu rekrutiert werden, damit die Quote von wenigstens einem Drittel erfüllt wäre.
Fliegen schädigt die Umwelt, und zwar sehr. Kein Verkehrsmittel stößt mehr CO2 pro Kilometer aus als ein Flugzeug. Trotzdem gibt es im Flugverkehr noch keine Klimaabgabe. Die EU-Kommission wollte das schon vor Jahren ändern, scheiterte damals aber am Widerstand vor allem von Russland, Indien und den USA. Heute nun hat die EU-Kommission erneut eine Klimaabgabe für Flugzeuge lanciert. Aus Brüssel, Urs Bruder.
Beim ersten Hinhören klingt es so, als ob EU-Umweltkommissarin Hedegaard ein Rückzugsgefecht führen würde. Fluggesellschaften sollen CO2-Zertifikate kaufen müssen für alle Flüge in, aus und nach Europa. aber nur noch für das CO2, das im europäischen Luftraum ausgestoßen wird. Eigentlich gilt in der EU aber die Regel, dass Fluggesellschaften auch bei einem Flug zum Beispiel von New York nach Brüssel Zertifikate für das auf der ganzen Strecke ausgestoßene CO2 kaufen müssen. Doch auf heftigen internationalen Widerstand setzte Brüssel diese Regel letztes Jahr außer Kraft und verlangte im Gegenzug Verhandlungen auf internationaler Ebene. Und diese Verhandlungen endeten vor 10 Tagen mit der Einigung, dass ab 2020 eine Art globaler CO2-Zertifikatehandel für den Luftverkehr in Kraft sein soll. Ein Erfolg für die EU, doch dessen Wert ist ungewiss, denn die Einigung lässt viele Details offen, die bis 2016 noch geklärt werden sollen. Wir waren sehr konstruktiv in diesen Gesprächen und jetzt passen wir unsere Gesetzgebung an und schaffen so ein gutes Klima für die weiteren Verhandlungen. Doch Hedegaards neuer Gesetzesvorschlag wird wohl mancherorts nicht als Friedensangebot, sondern als weiterer Angriff aufgefasst. Denn bei den Gesprächen auf internationaler Ebene vor 10 Tagen haben einige Länder sich erfolgreich dagegen gewehrt, eine solche regionale, also zum Beispiel auf den europäischen Luftraum beschränkte, Zertifikatepflicht ausdrücklich zuzulassen.
We decide the rules within Europe's sovereign territory.
Wir entscheiden über die Regeln auf unserem Hoheitsgebiet, sagte die Umweltkommissarin heute, und sie sei überzeugt, dass alle Rechtsstaaten diesen Grundsatz akzeptieren würden. Der scharfe Ton ist bewusst gewählt. Mit dem neuen Vorschlag will Hedegaard auch Druck machen, dass das im Detail noch auszuhandelnde internationale CO2-Abgabesystem für den Flugverkehr nicht zahnlos wird. Da stünden noch lange Verhandlungen an, so die EU-Klimakommissarin. Und wohl auch zähe Verhandlungen. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen ihren neuen Vorschlag noch gutheißen. Beim alten, schärferen Vorschlag bekamen einige EU-Staaten dem Vernehmen nach weiche Knie, nachdem China und andere Staaten gedroht hatten, keine europäischen Airbus-Flugzeuge mehr zu bestellen.
Aus Brüssel, Urs Bruder. Vor einem Monat ist in Indien das größte Ernährungsprogramm der Welt angelaufen. Das Land zählt mehr als 1,2 Milliarden Einwohner. Mehr als die Hälfte davon soll künftig subventionierte Lebensmittel erhalten. So will es das neue Gesetz zur Ernährungssicherheit. Die indische Regierung feiert das Gesetz als Meilenstein in der Bekämpfung von Hunger und Armut. Doch Experten und viele Arme sind alles andere als begeistert. Aus Delhi, Karin Wenger.
Am nordwestlichen Rand von Delhi liegt ein gigantischer Müllberg. In seinem Schatten erstreckt sich der Balsfaslam, eine Ansammlung von ineinander verschachtelten Häuschen. Am frühen Morgen pumpen Frauen mit einer Handpumpe Wasser in ihre Eimer. Kinder stochern im Müll nach Ess und Verwertbarem. In Balsfa lebt jede Familie von subventionierten Nahrungsmitteln, auch Roshan. Sie zog vor 35 Jahren in den Slum, als ihre Hütte in Delhi einem modernen Haus weichen musste. Vom neuen Gesetz der Regierung hält sie nichts. Ich habe bereits eine Lebensmittelkarte. Mit der konnte ich jeden Monat für ein paar Rupien 35 Kilogramm Weizen und 10 Kilogramm Reis im Fairpreisladen kaufen. Dieses neue Regierungsprogramm ist schlecht für mich. Ich bekomme nun 10 Kilogramm weniger, weil ich eine kleine Familie habe. Den Rest muss ich auf dem Markt kaufen und dort werden die Lebensmittel immer teurer. Roshan gibt heute mehr Geld für Reis und Linsen aus als zuvor. Denn mit dem neuen Gesetz zur Ernährungssicherheit sollen zwar mehr Menschen, nämlich 800 Millionen, Lebensmittel bekommen, aber sie bekommen weniger als bisher. Denn die Nahrungsmittel werden nicht mehr pro Familie, sondern pro Kopf verteilt. Das bevorzugt große Familien. Ein falscher Anreiz in einem Land, das mit 1,2 Milliarden Menschen bereits längst überbevölkert ist. Die Nahrungsmittel werden wie bisher in den sogenannten Fairprice-Shops der Regierung ausgegeben. Deren Betreiber seien korrupt, sagt die Slum-Bewohnerin Nasma, die sich mit dem Verkauf von Früchten durchschlägt.
Wir fühlen uns so, als ob Ration kommt. Wir fragen, ob Ration kommt.
Als ich das letzte Mal zum Fairprice-Shop ging, sagte mir der Verkäufer, dass das Getreide angeliefert worden sei. Ich solle aber erst in 2 Tagen wiederkommen. Als ich wiederkam, war der Shop halb leer. Er hat einfach einen Teil auf dem Schwarzmarkt verkauft. Knapp die Hälfte der vergünstigten Nahrungsmittel erreicht ihre armen Empfänger nicht. Das gibt sogar die staatliche indische Planungskommission zu. Bislang hat die Regierung 16 Milliarden Dollar für Lebensmittelsubventionen ausgegeben. Mit dem neuen Regierungsprogramm sollen es 23 Milliarden Dollar werden. Herausgeworfenes Geld, findet Ashwani Mahajan, Wirtschaftsprofessor der Universität Delhi.
Unfortunately in this country, whatever we send from the center does not really reach.
Das Problem ist, dass die Hilfe, die von der Zentralregierung geschickt wird, die Armen nie erreicht. Das Verteilsystem ist löchrig und korrupt. Besser wäre, den Armen Lebensmittelmarken zu geben, mit denen sie selbst einkaufen können. Eigentlich könne sich die Regierung ein solch teures Ernährungsprogramm gar nicht leisten, glaubt Wirtschaftsprofessor Mahajan. Die indische Wirtschaft wächst heute mit knapp 4,5%, nur noch halb so stark wie in den besten Zeiten. Die Inflation ist hoch, die Armen leiden am meisten unter den steigenden Lebensmittelpreisen. Die regierende Kongresspartei musste handeln. Sie versprach, die Armen zu ernähren, und das Ernährungsgesetz wurde gut geheißen. Aber hier geht es um Politik, nicht um Hunger, glaubt Wirtschaftsprofessor Mahajan.
They have made this plan as election gimmick.
Die Regierung hat dieses Programm als Wahltrick gewählt. Sie hat das Vertrauen der Leute verloren und jetzt macht sie einen letzten Versuch, das Vertrauen und damit die Stimmen wieder zu gewinnen. Im nächsten Jahr stehen Parlamentswahlen an. Der Regierungsberater Biraj Patnaik sieht das anders.
I think it's perfectly legitimate for government to introduce legislation which will positively impact the lives of poor.
Die Regierung hat das Recht, Gesetze vorzuschlagen, die den Armen helfen, auch kurz vor den Wahlen. Wir brauchen dieses Gesetz. Wir sind eine schnell wachsende Wirtschaftsmacht, aber immer noch sind beinahe die Hälfte unserer Kinder und ein Drittel aller Inder unterernährt. Wir können nicht anders, als diese Armen zu ernähren. Zuerst müssen jedoch all diese Armen eine neue Lebensmittelkarte erhalten. Das macht 800 Millionen Karten. In einem Registrierungsbüro der Regierung stehen einige Slumbewohner Schlange. Sie halten Kopien ihrer Stromrechnungen oder Identitätskarten in der Hand, um sich für die neue Karte zu registrieren. Der zuständige Beamte jedoch wirkt niedergeschlagen. Wir müssen hier 25.000 Personen registrieren, aber wir haben so wenig Personal, dass das etwa 2 Jahre lang dauern wird. Bis dann hat die neue Regierung das Programm längst wieder abgeschafft. Eine sinnlose Aktion.
Das war Karin Wenger aus Delhi. In Washington haben sich Demokraten und Republikaner im Senat inzwischen tatsächlich auf einen Kompromiss im Budgetstreit geeinigt. Was das heißt, besprechen wir im Echo der Zeit um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der Musikwelle. Verantwortlich heute fürs Echo Tobias Gasser, für die Nachrichten Jonas Bischoff, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.